Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Auch in Europa hat die Berichtssaison nun Fahrt aufgenommen. Wie fallen die Zahlen aus? Welche positiven und vielleicht auch negativen Überraschungen gibt es? Und wie läuft die Konjunktur? Nicht nur diesseits, sondern auch jenseits des Atlantiks. Und was machen die Börsen daraus? Fragen über Fragen, die mir jetzt Dirk Steffen von der Deutschen Bank beantwortet. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Dirk, schön, dass du mal wieder zu Gast bist.
Ja, ich freue mich auch total. Und ich glaube, die Themen werden uns nicht ausgehen in diesem hoffentlich nicht ganz so lang Podcast.
So ist es. Ja, fangen wir an. Wir haben eine ziemlich lahme Börsenwoche hinter uns. DAX, S&P 500 und auch Nasdaq 100 haben leicht nachgegeben. Was hat dir da so auf die Stimmung gedrückt?
Ja, ich glaube, als allererstes war es das Gefühl von so manchem Anleger, dass es mal wieder Zeit war für eine kleine Korrektur. Konsolidierung klingt etwas angenehmer, ne? auf erhöhten Niveaus. Und es gab ja die auch einige Stimmen, die darauf hingewiesen haben, dass der Markt ein bisschen heiß gelaufen war und deswegen passte das alles, glaube ich, ganz gut von der Dramaturgie, weil wir natürlich gleichzeitig, da kommen wir bestimmt gleich drauf, noch lang anhaltende Debatte haben um das Thema Blase oder nicht, also Boom oder Blase oder wie man das nennen will oder eine Blase, die sich aufbaut oder stehen wir kurz davor. Und dann das quasi in Kombination mit auch politischen Irrungen und Verirrungen, die wir in den USA ja hatten, war quasi das Rezept schon da für eine kleinere Kurskorrektur.
Du gingst ja gestern zum Glück schon wieder ein bisschen aufwärts. Spekulationen, dass vielleicht der Haushaltsstreit in den USA bald gelöst wird. Aber du hast es gerade schon angesprochen. Immer dann, wenn es mal so ein bisschen abwärts geht, melden sich gleich die Crash-Propheten zu Wort und werden besonders laut und fühlen sich bestätigt und rufen den Weltuntergang aus. Aber wir müssen natürlich schon sagen, es sind ziemlich sportliche Monate, Börsenmonate, die da hinter uns liegen. Und viele Anleger fragen sich natürlich wirklich, wann das endet und ob nicht bald mal wieder ein Crash kommen müsste, weil die gehören ja leider auch zum Börsenleben dazu.
Ja, leider ist es sogar eine einfache Prognose, dass über die nächsten Jahre sicherlich der ein oder andere Crash uns hier ereilen wird. Ja? Selbst dieses Jahr, Jessica, war es ja schon so, dass wir ja rund um diesen Liberation Day, also die angedrohten Zölle, die dann ja doch in dieser Höhe nicht kamen. Also toi, 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 ich versuche ganz schnell irgendwo aufs Holz zu klopfen.
Der 1. April war es, glaube ich, oder? Ein April-Scherz.
Ja, der 2. irgendwie kurz davor, kurz danach. Das hatte dann auch tatsächlich zu einem Mini-Bärenmarkt geführt, ne? Dass der US-Aktienmarkt dann 20% punktgenau auch verloren hatte. Und so Halbleiteraktien beispielsweise, die waren dann im Durchschnitt mit -30% dabei. Ich will damit nur sagen, es ist eher die Norm als die Ausnahme, dass wir die heftigen Korrekturen dann haben. Muss ich das jedes Jahr haben? Sicher nicht, ja. Aber jetzt mal ein bisschen normaler geantwortet auf die Frage. Also wir analysieren das natürlich jeden Tag und schauen uns die Entwicklung an. Und es geht ja eben nicht nur um die Kursentwicklung, die meisten, glaube ich, so im Kopf haben, um festzumachen, ob es eine Blase ist oder nicht oder ob da irgendwie der nächste Crash kurz vor der Tür steht. Sondern es geht ja eigentlich um die Gewinnentwicklung der Unternehmen beziehungsweise um die Kombination. Und da sieht es ja sehr, sehr gut aus in den USA. Also wir bekommen sehr gute Unternehmensgewinne, die hier berichtet werden. Quasi Berichtssaison nach Berichtssaison, jetzt schon über 2,5 Jahre geht das schon so. Ja. Und das stützt natürlich dann diese Kursentwicklung. Und deswegen haben wir in Summe einen Aktienmarkt, der zwar sehr gut gelaufen ist, aber auch jetzt nicht total überbewertet ist. Also ich würde sagen, der ist hoch bewertet, aber er ist nicht total überbewertet.
Aber wenn man sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis zum Beispiel vom MSCI World anschaut, und das ist ja der Index, auf den viele Anleger schauen, Privatanleger, weil da ja auch so viele ETF-Sparpläne drauf laufen. Wenn man sich das anschaut, ist man da bei einem KGV von 25. Das ist schon recht üppig, oder?
Ja, da träumen wir davon in Europa, ne? Mal so eine Zahl zu bekommen. Aber das ist halt aufgrund der Struktur unseres Aktienmarktes in der Form nicht darstellbar. Es geht natürlich darauf zurück, dass Technologieunternehmen den US-Aktienmarkt klar dominieren. Wir reden da über ein Drittel an IT, also es ist halt Software, Hardware und Halbleiter. Und wenn man dann noch diskretionären Konsum oder zyklischen Konsum und Kommunikationsdienstleistungen, das sind nicht die europäischen Telekoms, sondern die anderen Kommunikationsdienstleister im Prinzip auch Tech-Unternehmen dazu rechnet, ist es halt die Hälfte des Marktes. Ne? Und die Magnificent Seven sind 35% des Marktes. Und das sind alles natürlich Wachstumssektoren, die eine sehr hohe Bewertung mit sich bringen.
Und wir haben natürlich dann im MSCI World 70% USA. Also das kann man dann eigentlich gleich übertragen auf den Weltaktienindex, der ja eigentlich auch keiner ist, weil die Schwellenländer fehlen. Anderes Thema.
Ja, schauen wir also uns nicht doch falsch mal verstehen, Jessica. Ne? Also nicht falsch verstehen. Also mir wäre natürlich ein günstigerer Markt lieber. Mhm. Ja? Aber das,
man kann es erklären.
Das Leben ist ja kein Wunschkonzert. Ne? Und man kann es erklären. Und offensichtlich steht dahinter, dass die Anleger weltweit bereit sind, für Wachstum eine Prämie zu bezahlen. Ja, und das ist ja auch nicht seit gestern so, sondern das ist jetzt ja im Prinzip seit der großen Finanzkrise der Fall, dass wir halt diese starke Prämie auf US-Aktien haben und die scheint auch nachhaltig zu sein.
Schauen wir jetzt mal auf Europa. Das tun wir ja gar nicht so oft. Meistens kümmern wir uns ja um den größten Finanzplatz der Welt und das sind eben die USA, aber jetzt mal Europa. Wir haben in den vergangenen Wochen jede Menge Quartalszahlen präsentiert bekommen. Wie läuft die Berichtssaison?
Ja, also ich glaube, man kann schon sagen, sehr, sehr gut für europäische Verhältnisse insbesondere. Wir haben, das können wir auf unterschiedliche Weise berechnen. Wir haben einen Überraschungsfaktor, wenn man so möchte, von 8 Prozentpunkten ungefähr. Also im Vergleich zu dem, was die Analysten vorher erwartet hatten. Und über diese positive Überraschung im Vergleich zu den Erwartungen ist es auch möglich geworden, dass der europäische Markt jetzt ein positives Gewinnwachstum aufweist. Also es ist nicht viel, aber es ist positiv. Und das ist, ich sag mal so, verblasst natürlich im Vergleich zu den USA. Also da sind wir schon deutlich weiter im Zyklus. Aber in Europa ist die Story sowieso nicht so sehr bezogen auf das Hier und Jetzt, sondern auf die Zukunft, wie du weißt, hat man auch schon mal drüber gesprochen, weil natürlich die Sonderkonjunktur in Deutschland und alles, was dazugehört, sich 2026, 2027 abspielen wird. Und deswegen sind quasi die Gewinnerwartung, die Gewinnentwicklung dann für nächstes Jahr viel entscheidender als jetzt quasi rückblickend im dritten Quartal, was hier passiert. Aber Punkt ist Punkt, ja, also wir freuen uns, dass es schon mal besser reinkommt als befürchtet. Und wir sind ja auch immer noch nicht vergessen in dem Zolljahr des Herrn Präsidenten. Und das bedeutet natürlich, dass hier erhebliche Gegenwinde aller möglicher Natur auf europäische Unternehmen natürlich zugerauscht ist. Und genau in diesem Umfeld ist das, glaube ich, echt schon ein ordentliches Resultat. Wenn du möchtest, kann ich noch ein, zwei Sektoren erwähnen, weil
das wäre meine nächste Frage gewesen. Wo läuft's gut und wo läuft's weniger gut?
Ja, also wenig überraschend läuft's jetzt nicht gut im zyklischen Konsum. Da sind halt die meisten oder alle Autowerte auch drin. Und das ist genau der Sektor, der am stärksten von der Zollproblematik betroffen ist natürlich. Ne? Das ist jetzt hier keine Raketenwissenschaft, diese Feststellung. Aber man sieht es halt in den Zahlenwerken, man sieht es darin, dass auch die Analysten ja die Gewinnschätzung für dieses Jahr für den Sektor um fast 60%, sage ich gern zweimal, 60% nach unten korrigiert hatten. Und deswegen ist es jetzt auch keine Überraschung, dass hier die Gewinnentwicklung negativ ist im Vergleich zum Vorjahresquartal. Und oben sind die üblichen, ich sag mal, Verdächtigen weiterhin vertreten. Und das sind Finanzwerte. Ja. Mhm. Das ist ja seit September 2022 wir nennen das High Conviction Call, ne? Also eine unserer Top-Empfehlungen sind ja europäische Banken. Und die liegen ja dieses Jahr auch wieder zwischen 50, je nach Wochenperformance, 50-60% im Plus dieses Jahr. Und das ist erneut durch die Gewinnentwicklung getrieben. Also hier haben wir das stärkste Gewinnwachstum momentan in Europa in Finanzwerten.
Schauen wir auch mal ganz kurz nochmal auf die USA. Du hast vorhin schon gesagt, das läuft da richtig sensationell. Und darüber hatte ich auch mit Uli Stephan schon mehrfach gesprochen. Aber das letzte Mal eben vor, ich glaube, über 2 Wochen. Und es scheint ja so weitergegangen zu sein. Viele, viele positive Überraschungen und richtig, richtig gute Zahlen. Oder gibt es da auch Branchen, die Patzen, die nicht gut laufen?
Ich glaube, der einzige Sektor, der negatives Gewinnwachstum abliefert, aber ganz leicht nur, ist der Energiesektor. Mhm. Und das kann man schnell erklären über die Ölpreisentwicklung, die so ist, wie sie ist. Die stört uns zwar jetzt glücklicherweise nicht auf den Makrothemen, ne, Stichwort Inflation, ähnliches, aber also das ist dann quasi die Quittung für den Sektor. Ansonsten sieht es sehr gut aus. Und was insbesondere, kann man sagen, ist vielleicht langsam ein Problem auffällt, ist, dass weiterhin der Technologiesektor führend ist. Ja, also das hat dann auch zur Konsequenz, dass der Markt natürlich sehr konzentriert ist. Ne? Also wir haben hier schon, ja, ich will nicht sagen Klumpenrisiken, Klumpenchancen vielleicht, ne? Weil wir mögen ja diese Unternehmen. Aber man muss es einfach wissen, dass diese jahrzehntelange ne, starke Gewinnentwicklung natürlich dazu geführt hat, dass die Marktkapitalisierung sehr hoch ist und deswegen ist das weiterhin das dominante Thema. Was uns gefällt, ist, dass auch der Rest des US-Marktes sich langsam aufrappelt. Also man spricht ja gerne über diese glorreichen Sieben, also die Megacaps, die Riesenunternehmen, die natürlich das Gewinnwachstum weiterhin stark treiben. Das waren aber vor anderthalb Jahren ungefähr, waren das noch 50% Gewinnwachstum. Und jetzt kommen wir so langsam runter Richtung 20. Aber von unten, die anderen 493 Unternehmen haben sich verbessert und haben jetzt auch ein positives Gewinnwachstum. Das ist quasi diese, ich sag mal so eine Verbreiterung oder eine breitere Aufstellung der Rallye. Das gefällt uns eigentlich ganz gut.
Übrigens Fun Fact für alle Zuhörer zum Thema Marktkapitalisierung. Nvidia ist doppelt so viel wert wie alle 40, mehr als doppelt so viel wie alle 40 DAX-Konzerne. Das ist schon wirklich heftig, wie wertvoll diese Unternehmen an der Börse sind. Keine Empfehlung natürlich, nur ein Beispiel. Also das ist schon üppig.
Ja.
Schauen wir mal auf die Konjunktur, die haben wir ja auch noch. Deutschlands Exporte haben überraschend zugelegt und das, obwohl der IFO-Index für die Exporterwartungen ja die Stimmung eher gedämpft hat zuletzt. Wie steht's denn um die Exportnation Deutschland? Das ist ja auch wieder ein Zollthema am Ende.
Ja, also die gute Nachricht ist, dass das offensichtlich ja mit dem DAX nicht so viel zu tun hat. Ne? Also das hat sich ja auch in den 5 Jahren Stagnation gezeigt. Der Volkswirtschaft in Deutschland, das hat den DAX ja nicht davon abgehalten, hier allzeit hoch zu markieren. Das liegt einfach daran, dass der DAX ein sehr internationaler Index ist. Die größten Unternehmen Deutschlands und natürlich auch die in der zweiten Reihe Mittelständler, auch Small Caps und so weiter, sind natürlich global aktiv und scheinen hier auch mit Gegenwind einfach sehr gut umgehen zu können. Und natürlich ist das für uns in Deutschland eine tolle Entwicklung, wenn die Exporte dann auch positiv überraschen, weil das natürlich uns in vielerlei Hinsicht hilft. Aber der Aktienmarkt selbst zeigt uns ganz deutlich, dass die Unternehmen es gewohnt sind, mit Gegenwind umzugehen. Kann man in die Historie schauen, also Stichwort Plaza-Akkord, ja, lange her, 1984 meine ich, ne? Und massive D-Mark-Stärke dann natürlich, ne? Es war auch das Yen-Problem. Und die Unternehmen haben quasi permanent Gegenwind bekommen und sind es gewohnt, auch in diesen schwierigen Umfeldern dann ja auch profitabel zu sein, ne? Und agieren zu können. Und jetzt die Zoll-Herausforderung ist natürlich ebenso unangenehm und vielschichtig. Also das kann man natürlich versuchen zu mitigieren über einen Umbau der Lieferketten, über ja quasi eine Neugestaltung der Handelsströme und Ähnliches. Da gibt es schon Möglichkeiten. Und vertraglich ist es halt teilweise ja auch schon geregelt, wer die Zölle zahlen muss. Also da habe ich noch gar nichts dazu gesagt, dass wir oft über Spezialprodukthersteller oder auch Spezialmaschinenhersteller reden, die einfach weltweit gesehen unersetzbar sind, ne? Also das sind ja auch diese Faktoren, die man hier mit berücksichtigen muss. Und ich habe da gerade, gibt es das Wort Corporate Germany oder so? Also der Unternehmenssektor in Deutschland, der gefällt uns sehr, sehr gut.
Schauen wir nochmal auf zwei andere Anlageklassen, die, glaube ich, viele Anleger im Augenblick sehr umtreiben. Das eine ist Gold, das andere sind die Kryptowährungen. Der Goldpreis hat auch ein bisschen nachgelassen, zuletzt. Aber vergangene Woche ging es dann wieder aufwärts. Was waren da die treibenden Kräfte? Weil es am Aktienmarkt ein bisschen runterging, haben die Anleger umgeschichtet oder was war der Grund?
Ja, das kann ja eigentlich nicht sein, ne? Also, weil, ich meine, das Gold ist ja zur Absicherung gedacht und sollte irgendwie gegenläufig zum Aktienmarkt laufen. Ne? Und da sind wir jetzt schon seit einiger Zeit ja hier auch in der Kommunikation, in unseren Publikationen, ich sag mal so ein bisschen vorsichtig, das zu betonen, weil wir ja eine ganz starke Goldpreisentwicklung hatten in einem super Aktienmarktjahr.
Ne? Wobei letzte Woche war es dann mal, also das ist natürlich ein sehr, sehr kurzer Zeitraum, mal wieder andersrum. Also da haben ja die Aktienmärkte ein bisschen federn lassen, zwar nur so 2-3%, das ist mini, aber Gold ist in der vergangenen Woche ja dann gestiegen. Kann das denn vielleicht doch nochmal sein, dass sich Anleger auf die guten alten Zeiten zurückbesonnen haben und die eigentliche Funktion von Gold?
Also ich glaube nicht, weil wir ja jetzt gerade quasi einen Tag vorher. Ein relativ, ich sage, Goldcrash ist zu viel gesagt, ne? Aber wir hatten einfach eine deutliche Goldkorrektur natürlich im Markt. Und das hat, glaube ich, schon so ein bisschen für Stirnrunzeln geführt, würde ich sagen, ja, weil das, glaube ich, nicht alle so im Kopf hatten. Und wenn so ein Markt angeschlagen ist, und es war ja so um den 20. Oktober rum, ne, 21., 22. gab es die Goldkorrektur. Und deswegen war, glaube ich, das ganze Gefilde relativ angeschlagen. Und was ich mit der Performance sagen wollte, ist, dass wenn, ist ja eigentlich logisch, ne, wenn man ein sehr starkes Aktienmarktjahr hat und ein sehr starkes Goldjahr, dann ist es nicht so überraschend, dass vielleicht die Gegenläufigkeit nicht mehr so stark gegeben ist, wenn es knallt. Ne? Also deswegen müssen wir immer aufpassen. Es kann auch dann sein, weil es ist ja weiterhin ein Nischenmarkt. Das mag man ja kaum glauben, weil, also du kennst die Zahlen wahrscheinlich auch. Ne? Also wir reden ja quasi von der Wert des Goldes, das jemals auf der Welt in der Geschichte geschürft worden ist, entspricht ja ungefähr der Hälfte des US-Aktienmarktes. Also es ist unglaublich viel. Aber es wird natürlich ein Bruchteil nur davon gehandelt. Das heißt, es ist immer noch ein Nischenmarkt und bei dem kann alles Mögliche passieren. Also mich würde das nicht wundern, wenn wir auch häufiger noch solche Episoden sehen, wo Gold halt einfach dann auch mal fällt. Also es gehört aus meiner Sicht dazu. Und das hat dann auch nicht viel mit Zinsen oder Dollar oder irgendwas zu tun. Mhm. Es hat einfach damit was damit zu tun, dass jemand da mal Gewinne mitnimmt, genau wie bei Aktien auch, ja, zum Beispiel.
Kryptos, da haben einige scheinbar Gewinne mitgenommen, wenn es denn so war. Da ging es sehr mächtig runter in den letzten paar Tagen und eigentlich auch schon seit ein paar Wochen. Was steckt da dahinter? Sind es wirklich nur Gewinnmitnahmen? Also allein, wenn man sich den Bitcoin anguckt, ich glaube, der hatte mal ein Allzeithoch bei 125.000, 126.000 und ist jetzt noch knapp über 100.000.
Ja, also für mich sind solche Fragen immer einfach, weil ich die ja nicht beantworte. Ne? Also wäre aus unserer Sicht keine Anlageklasse.
Keine Nein. Anlageklasse.
Und wir haben da auch keine Einschätzung Zockerei. Dafür, kaufen, halten, verkaufen. Also rein deskriptiv, ne? Können wir da natürlich ein paar Kommentare machen. Aber es ist
bitte.
Am Ende des Tages ist es natürlich, ich sag mal so, durch die Trump-Administration ist da jetzt natürlich sehr viel Momentum wieder reingekommen. Es bleibt allerdings weiterhin eine Anlageklasse, die, also insbesondere jetzt bei Bitcoin oder so, wo halt schwer ist, da irgendeinen wahren Wert festzustellen oder gar zu berechnen. Ja? Also vielleicht ist das sogar die einzige Ähnlichkeit zu Gold. Gold ist ja auch keine Anlageklasse, wie du weißt. Also von daher...
Ist es keine? Für mich ist es eigentlich schon eine. Warum ist Gold keine Anlageklasse?
Ja.
Weil es eine Versicherung ist
gegen stürmische Zeiten? Wir sind ja so sehr orthodox, ne, bei sowas. Also der Erwartungswert, ja, also der Rendite-Erwartungswert an Gold müsste ja null sein, also real. Also es ist im Prinzip so eine Art Inflationsschutz, aber mehr halt nicht. Es gibt auch keine festen Auszahlungen wie bei Rentenanlagen beispielsweise und ähnliches. Also da fehlen so zwei, drei.
Keine Zinsen, keine Dividenden, nichts gibt's.
Ja, da fehlen so ein paar, sag mal, Charakteristika, die es Gold schwer machen, eine Anlageklasse zu werden.
Also, nachdem wir schon Krypto aussortiert haben als Anlageklasse und du jetzt auch noch Gold rausgeschmissen hast, kann ich dich ja nur zu Aktien fragen, was mache ich denn jetzt als Privatanlegerin in dieser Gemengelage gerade? Es ist ja geopolitisch so einiges los, vielleicht kommt demnächst nochmal der ein oder andere kleine Rücksetzer. Bist du da Team Uli Stefan nachkaufen bei Dips, in die Dips hineinkaufen, wie er immer so schön sagt? Oder wärst du ein bisschen vorsichtiger und hast Höhenangst?
Also ich sage häufiger in letzter Zeit, dass es mein Job ist, Angst zu haben. Ne? Also wir gucken immer, wo kann was passieren, versuchen die Risiken als erstes zu besprechen. Das ist einfach unser Job. Und dann kann man sich überlegen, wo der Markt vielleicht die nächsten Jahre so hingeht. Ja? Und da sehen wir halt drei, vier Sachen, die ich jetzt gerade mal loswerden möchte. Also wir sehen da eine expansive Fiskalpolitik. Ja, wir sehen eine Geldpolitik, die nicht gegensteuert. Also in den USA ist es sogar so, die senken die Leitzinsen in die Expansion hinein. Wir haben Deregulierung, ja, und wir haben AI natürlich, die künstliche Intelligenz. Also was kann da noch schiefgehen? Da kann natürlich ganz viel schiefgehen, aber wenn man das im Kopf hat für die nächsten Jahre, möchte man, glaube ich, investiert sein. Und dann hat ja dieses Jahr, wir hatten schon über den Liberation Day und die Zollproblematik gesprochen, nochmal eindrucksvoll unterstrichen, dass das keine gerade Linie nach oben sein wird. Also mit diesem Mindset versuchen wir hier Portfolios zu gestalten.
Also langfristig denken und nicht vergessen, die Börse ist keine Einbahnstraße.
Genau.
Das ist doch ein super Schlusswort, oder? Ich danke dir.
Danke dir.